Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von uns. Wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam die Predigt halten dürfen. Wir nehmen den Psalm 51, den ihr eben in der Lesung gehört habt und den ihr auch ausgeteilt bekommen habt als Predigttext. Da könnt ihr selber einiges mitverfolgen, wenn wir so ganz grob am Text auch entlang gehen. Psalm 51 beschreibt Davids Weg zurück aus dem Verstecken, hinein in das Licht, aus der Trennung von Gott, zurück in seine Gemeinschaft. Und wie oft habe ich nicht schon diese Worte genutzt und mich inspirieren lassen, um genau so einen Weg auch zu gehen. Und ich weiß nicht, ob viele von euch das auch schon erlebt haben, dass dieser Psalm uns Wort, aber auch Glauben schenken kann, unsere Sünde zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Irina und ich haben einige Gespräche auch über das Thema Sünde und Vergebung geführt in den letzten Tagen und Wochen. Und wir haben gemerkt, dass es aber auch nicht immer so ein ganz leichter Zugang ist. Und ich habe mal so drei Vorbehalte mal zusammengefasst, die vielleicht auch euch betreffen und die wir irgendwie auch wahrnehmen wollen und vielleicht euch auch da mitnehmen können auf einer Reise heute Morgen. Vielleicht sträubt sich was in dir, wenn du das Wort Sünde hörst, weil es sich anmaßend anhört. Ja, dass es für dich fremd ist zu sagen, ein Mensch würde verurteilt und es hört sich für dich an wie abgeschrieben. Und in der Geschichte muss man auch sagen, dass da, wo so eine verachtende Sicht auf Menschen da war, dass andere Menschen das auch missbraucht haben. Und ich würde dir auch zustimmen, wenn du sagst, ja, Gott möchte uns Menschen noch nicht klein halten oder niedermachen, sondern er hat uns mit Würde geschaffen, seine Ebenbildlichkeit auszustrahlen. Und ich würde sagen, genau deshalb sollen wir das Thema Sünde thematisieren, denn Sünde hält uns davon ab, diese Ebenbildlichkeit auszustrahlen. Sünde kommt wohl von dem altnordischen Sundere, das heißt trennen. Sünde trennt, das ist der Inbegriff von Sünde. Wenn ein Mensch versucht, seine Herzenssehnsucht selber zu stillen, etwas, was eigentlich auf Gott ausgerichtet sein soll, wenn er sein Vertrauen auf Gott wegwirft und die Grenzen übertritt, die Gott uns gegeben hat, dann trennt das. Dann trennt es von anderen Menschen, von uns selber, aber am allermeisten und zuerst von Gott. Ich glaube, eine andere Dynamik, die diese Begegnung mit dem Wort Sünde erschwert, ist die Bagatellisierung. In unserer Gesellschaft wird der Begriff Sünde in den allermeisten Fällen verniedlichend gebraucht. Das kennt ihr auch, die kleinen Sünden. Sündhaft teuer. Und sündigen ist vielleicht auch so der Inbegriff von sich einen zu kalorienhaltigen Snack zu gönnen. Also dieser Sprachgebrauch spiegelt eigentlich unsere allgemeine Sicht auf Sünde wider in der Gesellschaft und prägt vielleicht auch unser Denken. Und weil dieses Sündenbewusstsein in den allermeisten Fällen fehlt, da macht auch die gute Nachricht dann keinen Sinn. Und im Gegensatz dazu macht die Bibel deutlich, dass Sünde etwas Gravierendes ist. Wäre Sünde nicht das Problem gewesen, dann bräuchte es das Kreuz nicht. Und als drittes, denke ich, was auch noch passiert, ist so Verdrängung. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ja, warum soll ich mich mit deiner eigenen Sünde befassen? Ja, wer mag das schon, sozusagen den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, ohne dass ich eine Ahnung davon habe, wo ich mich festhalten könnte oder wie tief ich dann falle? Das ist keine schöne Vorstellung. Aber nicht zum Arzt zu gehen, weil man Angst hat, der Arzt könnte irgendwas diagnostizieren. Der Arzt ist doch für mich. Und nicht zu gehen, das verbessert meinen Zustand nicht, aber es nimmt mir die Chance, geheilt zu werden. Jesus sagt in Markus 2,17 etwas ironisch, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Sünder zu sein ist in dem Sinne gut, weil Jesus uns einlädt zu sich. Und möge diese Predigt auch eine Ausformulierung dieser Einladung von Jesus sein, mit ihm tiefer zu gehen.
Ja, Vers 1 beginnt damit für den Chorleiter. Also die Psalmen sind gesungene Texte, Lieder, auch Gebete. Und das wurde öffentlich gesungen im Tempel, ein Psalm Davids. Wer war David? Er ist der Autor dieses Psalms. Er ist ein mutiger, mächtiger Mann in Israel. Er ist der König. Und hat als junger Mann schon ganz viele Wunder auch mit Gott erlebt. Er ist derjenige, der den Riesen Goliath mit 5 Steinen und einem Stab besiegt hat. Also er hat erlebt, dass Glaube trägt. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst von Gott gestellt. Und er ist ein Lobpreisleiter, der unheimlich viele Psalmen geschrieben hat, deren Texte wir in der Bibel finden. Und auch dieses Lied wurde öffentlich gesungen. Und es ist ein sehr besonderer Psalm, weil es einer der größten Fehltritte von David in seinem Leben so ganz öffentlich macht. Und jedes Mal, wenn dieser Psalm gesungen wurde oder gesagt wurde, wurde das dazu gesagt. Das ist schon ein starkes Stück für einen König. Aber zeigt auch, welchen Weg er da gegangen ist. Vers 2, aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Das ist also die Rahmenstory, unter der der Psalm geschrieben wurde. Sie erinnert an die Geschichte, die in 2. Samuel 12 nachzulesen ist. David ist Herr von dem Heer Israels, aber er geht nicht mit zum Kampf. Dieses Mal bleibt er zu Hause und begeht Ehebruch mit der Frau eines Soldaten, der an der Front kämpft. Der bittet den Soldaten, nach Hause zu kommen, um diesen Ehebruch zu vertuschen, weil es ist nämlich passiert, dass Bathseba schwanger geworden ist durch diesen Ehebruch und David würde gerne das Kind unterschieben. Der Mann von Bathseba macht es nicht mit. Er ist loyal zu seinen Kameraden, die auf dem Feld draußen schlafen und geht nicht nach Hause, um dort zu schlafen, sondern schläft im Tor. Das wird David gesagt, hat der Plan nicht geklappt. Dann kommt der nächste Plan von David, um seine Sünde zu vertuschen. Er schickt den Mann von Bathseba, Uriah heißt er, ganz vorne an die Front, wo ganz klar ist, dass er sterben wird. Also er begeht Mord an ihm. Das ist eigentlich nicht die Stelle, an der er sonst gekämpft hätte, sondern David schickt ihn ganz bewusst dorthin. Also es ist richtig böse, was David getan hat. Nathan ist ein Prophet zu der Zeit, als David König ist. Und er kommt immer wieder und bringt Botschaften an den Königshof und spricht mit David. Und er kommt zu David nach dieser Begebenheit, als er auch schon Bathseba zu sich genommen. Die beiden haben geheiratet, ne? Uriah ist umgekommen, sie war dann Witwe, hat ganz die Trauerzeit absolviert und dann heiratet David sie. Und danach kommt dann Nathan zu ihm an den Königshof und erzählt ihm eine Geschichte. Es ist nämlich so, sagt er, es gibt einen armen Mann hier in einer Stadt, der hat ein Lamm. Das Lamm liebt er, das mag er unheimlich, das ist sein Augapfel. Und es gibt einen reichen Mann in der Stadt, der hat ganz viele Lämmer und auch Rinder. Und dann kommt ein Wanderer vorbei und kommt bei dem reichen Mann zu Besuch und wie es Gastfreundschaft, wie sich das gehört, muss der jetzt ein Lamm schlachten. Aber er ist zu geizig, eins seiner zu nehmen. Deshalb nimmt er dem armen Mann sein einziges Lamm weg, schlachtet das und setzt es seinem Besuch vor. Und David wird total wütend. Ja. Er ist ja der Richter des Landes. Sein Gerechtigkeitssinn springt an und er sagt, dieser Mann, der muss bestraft werden. Und dann sagt Nathan aber, dieser Mann, David, der bist du. Und erst dann erkennt David, wie schlimm das eigentlich ist, was er getan hat. Bis dahin war er irgendwie verblendet.
Jetzt ist David aufgewacht. Jetzt kann er klarer sehen und er kehrt um und trennt sich von Sünde. Ich lese einmal die Verse 3 bis 9. David betet, Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder, von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Ich möchte ein paar Punkte herausgreifen aus diesem Abschnitt. Das Erste ist, David ist sich der Realität von Sünde schmerzlich bewusst. Ja, er fühlt sich dreckig und er betet, wasche mich, reinige mich, Vers 4 und 9. Er spürt seine Sünde als eine Last auf ihm, die ihn bedrängt, Vers 5. Meine Sünde verfolgt mich Tag und Nacht. Das Zweite ist, dass David weiß, dass die Sünde zuallererst zwischen Gott und ihm steht. Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Klar ist David schuldig geworden an Bathseba, an Uriah, an ihrer ganzen Familie, an seinem Königreich letztlich. Aber noch mehr. David erkennt, dass jede Sünde gegen Menschen letztlich eine Sünde gegen ihren Schöpfer ist. Drittens, David ist sich bewusst, dass das Thema Sünde viel tiefer geht als einzelne Fehltritte. In Vers 7 betet er, ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Und Luther ist hier etwas näher im Urtext, der übersetzt, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Das heißt jetzt nicht, dass die Zeugung Davids Sünde war, sondern er will sich einfach der Tatsache stellen, dass Sünde einfach in ihm ist. Als Menschen sind wir mit Sünde verstrickt. Wir sind Opfer und Täter. Sünde ist Schicksal, aber auch Schuld. Und viertens, David betet mit der Zuversicht, erhört zu werden. Vers 3, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. David weiß um Gottes Liebe zu ihm und das macht ihm Mut. Und in Vers 9 betet er, wasche mich ab von meinen Sünden und ich werde ganz rein sein. David weiß, Gott kann und will ihm vergeben, ihn ganz rein machen. Und wörtlich heißt dieser Vers, entsündige mich mit dem Hyssop-Zweig. Der Hyssop-Zweig ist eine Anspielung auf die damalige Reinigungszeremonie im Alten Testament, bei der ein Priester so einen Büschel von der Hyssop-Pflanze genommen hat, ihn in Tierblut getränkt und dann Gegenstände oder Personen damit besprengt hat, um sie geistlich zu reinigen. Tieropfer und ihr Blut, das war im Alten Testament der Weg, mit Gott ins Reine zu kommen. Ein Tier starb stellvertretend für die Schuld der Menschen. Und mit dem Kommen Jesu, da ändert sich alles. Im Hebräerbrief, im Neuen Testament heißt es dann rückblickend, Kapitel 10, Vers 4, es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen kann. Letztlich waren diese Opfer nur eine Vorausschau auf das ultimative Opfer, das Jesus gebracht hat. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes 1,7, das Blut von Jesus reinigt uns von jeder Schuld. Erst im Hinblick auf Sünde macht das Kreuz Sinn. Jesus wollte nicht nur ein gutes Beispiel geben, was es bedeutet, aufopferungsvoll zu leben. Nein, der Tod am Kreuz war der einzige Weg, uns mit Gott zu versöhnen, Menschen aus der Sünde zu retten. Am Kreuz nimmt Jesus den Fluch für unsere Untreue auf sich. Wir hätten Bestrafung verdient, die Jesus freiwillig erlitten hat. Er ist für uns gestorben und es bedeutet anstelle von uns. Ohne das Kreuz bliebe die Trennung zwischen Gott und Menschen bestehen. Ohne Jesus zu sterben bedeutet Gottes Ferne. Ein Zustand, den die Bibel mit Gehenna beschreibt, was auf Deutsch Hölle übersetzt wird. Schon Adam und Eva wurde aber verheißen, dass der Messias diese Trennung überwinden wird. 700 Jahre vor dem Kommen von Jesus hat der Prophet Jesaja beschrieben, was der Messias tun wird und wie das gelingen kann. Jesaja 53, Vers 5. Aber er, der Messias, ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Menschen vor Jesus, die haben im Glauben vorausgeschaut auf den Messias, der kommt. Und wir beziehen uns im Glauben zurück auf Jesus und das Kreuz. Wenn wir uns im Glauben mit Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung verbinden, dann vergibt uns Gott. Er heilt uns in dem Sinn, dass Sünde uns nicht mehr im Griff hat und dass die Schuld nicht mehr auf uns lastet. Im Epheserbrief 1, Vers 7 schreibt Paulus, Gott hat uns die Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Und schließlich in 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Wir bekommen den Segen, den Jesus für seine Treue erworben hat. Jesus erfüllt die Bedingung, damit wir bedingungslosen Zugang zu Gott haben. Auf diese Weise gelingt es Gott, gerecht zu sein und Sünde zu richten und gleichzeitig barmherzig uns Menschen anzunehmen. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann entsteht eine besondere Verbindung zu ihm. Und die Bibel nennt das in Christus sein. Und so ist der Vers in Römer 8, Vers 1 gemeint. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind.
Und für mich war das immer eine gute Botschaft. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass ich Sünder bin und dass Gott mir vergibt und dass er mich liebt. Für mich war das Wort Sünde nie etwas Schwieriges oder Komisches. Ich habe aber auch gemerkt in meinen Gesprächen, dass das für manche wirklich schwierig ist, das zu verstehen, weil sie in ihrem Elternhaus oder auch in der Gesellschaft damit beschäftigt sind, das Beste aus sich zu machen, doch einen guten Selbstwert aufzubauen. Darum geht es doch. Es ist doch ganz schlimm, wenn jemand so Selbstzweifel hat. Ja, es geht doch darum, ein Selbstbewusstsein zu haben. Und irgendwie passt dieses Wort Sünde dann da nicht rein. Oder ich bin Sünder, das verurteilt ich mich doch total als Menschen. Aber ich bin doch auch irgendwie nett, gut, lieb, freundlich. Und sowas wie David habe ich also wirklich nicht gemacht. Ja? Ganz so schlimm bin ich auch nicht. Und das hat mich sehr bewegt, auch in Vorbereitung auf diese Predigt. Und ich habe ein paar Gespräche geführt, weil ich, wie gesagt, aus einem christlichen Elternhaus bin und für mich das so normal ist, mit Leuten, die erst also, ja, im Laufe ihres Lebens mit dem Glauben konfrontiert wurden. Und ich habe gemerkt, bei einigen von ihnen war das auch so, dass sie am Anfang immer noch nichts damit anfangen konnten, mit dem ich bin Sünder. Das war nicht das Zentrale für sie am Anfang ihres Weges mit Jesus, sondern was zentral war, dass Jesus sie annimmt, dass sie erleben den Zerbruch, den sie erlebt haben in ihrer Familie oder in der Welt. Jesus ist anders, so hat es eine formuliert. Jesus geht anders mit mir um, er ist treu, er ist verlässlich. Das hat mich angezogen, da habe ich mich sicher gefühlt. Jemand anders hat gesagt, meine Welt hat keinen Sinn gemacht. Das Leben in dieser Welt war einfach sinnlos. Aber ich habe gehört, dass durch Jesus ewiges Leben möglich ist. Das hat mich angezogen. Ich wollte dieses ewige Leben, weil dann macht mein Leben hier auf der Erde Sinn. Deshalb wollte ich zu Jesus. Und wenn er der Weg dazu ist, habe ich gedacht, dann fange ich mal an, ihm nachzufolgen. Da war am Anfang keine Erkenntnis, ich bin Sünder. Aber im Laufe des Lebens mit Jesus kam das dann, dass sie erkannt haben, krass, ich bin Sünder. Aber Gott hat es auf so eine liebevolle Art und Weise gemacht. Einer hat es so beschrieben, ich habe einfach immer seine gnädigen Augen gesehen und plötzlich war mir klar, wie es in meinem Herzen ist. Das ist das, was Falk am Anfang gesagt hatte. Wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn ich sowieso immer darum kämpfe, Selbstwert zu haben und nicht an mir selbst zu verzweifeln, dann ist es brutal, fast noch zu sagen, du bist Sünder für so Menschen, die es nicht gewohnt sind. Und die hat das erlebt, dass Jesus sie einfach geliebt hat, gehalten hat und in dieser Liebe konnte sie das dann erkennen. Und die Menschen, mit denen ich geredet habe, die haben aber auch gesagt, dass diese Sündenerkenntnis ganz wichtig war. Es ist ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben mit Jesus. Es war ein Wendepunkt für sie. Zwei Personen wussten das noch ganz genau, wann das passiert ist, wann diese Erkenntnis in ihr Herz kam. Sie konnten die Uhrzeit sagen, die Szene, in der das passiert ist. Bei einer war es ein Gottesdienst, bei anderen eine andere Veranstaltung. Und ja, es ist ein Wendepunkt, wenn ich das verstehe in meinem Herzen, weil es eine neue Tiefe bringt. Und das ist etwas, was David sagt, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit und Gnade wird umso viel größer, wenn ich erkenne, wie ich bin, was in mir los ist und ist, dass ich das wirklich nötig brauche. Also Gott wird so viel größer dadurch. Er hat uns alles vergeben. Und so begreife ich wirklich, was Gnade bedeutet. Dieses Wort, von dem wir so viel reden als Christen, Gnade. Das wird mir erst dann greifbar, ganz persönlich, wenn ich das verstanden habe. Und es ist eine neue Freiheit. Ich muss nicht mehr besser dastehen, ich brauche keine Masken mehr. Ich muss mich auch nicht anstrengen, um irgendwer zu sein. Ich darf einfach sein. Und das ist eine neue Freiheit, die wir erleben dürfen in Christus. Und dieser Wendepunkt ist nötig, ob er nun mal am Anfang ist oder später. Er ist nötig. Es ist der Weg, nicht ein Weg in Selbstverdammnis, das ist mir ganz wichtig. Im Gegenteil, es ist ein Weg in eine neue Freiheit.
Ja, und vielleicht ist es auch das, was Paulus beschreibt in Römer 2, Vers 4. Gottes Freundlichkeit führt uns zur Buße, zu erkennen, wie genial, wie heilig Gott ist. Er macht uns auch offen dafür, zu erkennen, wie wir nicht sind, aber gleichzeitig dann auch zu erkennen, wie barmherzig er ist. Und der Psalm 51, der malt diese Kraft der Buße vor Augen. David erlebt Vergebung, aber, und das möchte ich auch gerne noch herausstellen, da ist so viel mehr, so viel, was der Vergebung noch folgt. Ich lese jetzt nochmal die nächsten Verse, 10 bis 14. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das ist zum einen die Wiederherstellung, von der David spricht in Vers 13. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David wünscht sich, dass diese Trennung, die er erfahren hat, überwunden wird und Gott ihm durch den Heiligen Geist wieder nahe ist. Und er betet hier ganz im Licht des Alten Testaments. Der Heilige Geist, der wurde zu dieser Zeit Menschen nur zeitlich begrenzt gegeben in Verbindung mit einer bestimmten Aufgabe. Und er weiß noch, was passiert ist mit seinem Vorgänger Saul, als Gott ihn verworfen hatte, da wich aus der Heilige Geist von ihm. Nun, wir leben im neuen Bund mit der Zusage, dass wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann haben wir den Heiligen Geist beständig als einen Siegel, Epheser 1,13, um dauerhaft auszudrücken, dass wir zu Gott gehören. Wir müssen also nicht sagen, Herr, verwirf mich nicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern dürfen sagen, Gott, danke, dass deine Gnade auch für diese Sünde gilt und dass du mir deinen Heiligen Geist als Siegel gegeben hast. Ich das nicht befürchten muss. Der zweite Aspekt, den ich gesehen habe hier, ist innere Erneuerung. Nochmal Vers 12, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Ziel ist nicht eine äußere Verhaltensanpassung, sodass wir nicht auffallen, dass wir hier alles mitmachen können, keinen Anschluss erregen. Gott möchte viel, viel mehr. Er möchte uns von innen heraus verändern. Und hier wird auch deutlich, das muss im Herz beginnen. Ein neues Herz. Und diese Sehnsucht, die David hier ausdrückt, die ist in Jesus wirklich wahr geworden. Mit Jesus, mit der Verbindung mit ihm, ist etwas ganz Neues passiert. Paulus schreibt in 2. Korinther 5,17, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wir mögen da immer noch zurückfallen in alte Muster, aber wir haben ein neues Herz. Dieses Leben einzuüben, das braucht Zeit, aber es ist schon da. Und dann der dritte Punkt, Freude. David freut sich drauf, dass seine Freude zurückkehrt. Da ist er ganz sicher. In Vers 10 sagt er, gib mir meine Freude zurück. Vers 14, lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ein Herz voll Freude, das gerne bereit ist, sich von Gottes Heiligem Geist leiten zu lassen. Das ist das, wo David hinschaut. Das ist, was er glaubt, dass Gott möglich ist. Und das ist möglich mit Jesus.
Und das mit der Freude ist gar nicht so selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man manchmal, wenn man echt was nicht gut gemacht hat, dass man sich selbst so für bestraft, dass es einem auch gar nicht mehr gut gehen darf. Und es einem gar nicht so möglich ist, Vergebung auch anzunehmen, vielleicht auch von anderen oder so. Man kann denen gar nicht mehr richtig in die Augen schauen. Das ist alles andere als Freude. Und das ist das, was wirkliche Vergebung schafft, wieder Freude. Und wieder zurück in Gemeinschaft mit anderen und mit Gott. Es ist eine tiefe Wiederherstellung, die passiert. So wie Falk es gesagt hat, ein neues Leben. Und dieses neue Leben nimmt Gestalt an für David in Vers 18 bis 20. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Gott hatte die Opfer im Tempel eingesetzt als Zeichen und als Ritual. Aber David sagt, diese Rituale sind nichts wert, wenn mein Herz nicht dabei ist. Dann ist Gott nicht zufrieden, wie diese Übersetzung hier schreibt. Es geht tiefer. Es geht nicht nur oberflächlich, um Vergebung zu bitten. Und Buße ist ein Lebensstil, kommt hier zum Ausdruck. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Buße ist ein Lebensstil und wie kann das ausschauen in unserem Leben, so wie David Verwundbarkeit zu riskieren. Ich habe es ja schon gesagt am Anfang, ich finde es schon krass, also welcher Leiter von uns würde so einem Psalm immer seine Fehltritte voranstellen, ja, wenn der gesungen wird, dieser Psalm, und den öffentlich machen. David hat das getan als ein Zeichen auch für das Volk, als Vorbild. Er lebt Verwundbarkeit und Mir hat jemand von einer Begebenheit erzählt, wo er so richtig zulassen konnte, dass sein Herz egoistisch und stolz ist. Und das war, als eine andere Frau in der Gemeinde erzählt hat, wie sie vor Wut einen Teller an die Wand geschmissen hat, vor Wut auf ihre Kinder. Sie hat den Teller nicht auf ihre Kinder geschmissen, aber an die Wand. Und etwas in uns sagt, das könnte mir auch passieren. Und das ist so befreiend, ja, wenn Leute mit Vorbild vorangehen und einfach zu dem stehen, wie es in ihrem Herzen wirklich aussieht. Und die junge Frau hat gesagt, das war der Moment, wo ich erkannt habe, so sieht es in meinem Herzen auch aus. Da konnte ich mal drauf gucken, weil jemand anders da drauf geguckt hat, das gesagt hat und alle anderen im Raum haben ihn nicht verurteilt, sondern es war mir so, ja, kenne ich. Wir treffen uns hier auf einer Ebene. Aber es gibt einen Ausweg, es gibt Vergebung und es gibt Veränderung, die David ja auch erlebt hat. Buße als Lebensspiel. Ich bin seit 33 Jahren mit Jesus unterwegs und entdecke immer noch neue selbstsüchtige und stolze Muster in mir. Das hört irgendwie nie auf. Aber ich entdecke auch, dass Gott mich immer wieder auch verändert, dass er mich erneuert. Und dass ich auch nicht mehr so bin wie vor 20 Jahren, sondern dass ich vieles auch schon gelernt habe, dass da wirklich auch Freiheit reingekommen ist und ein Frieden in vieles, wo ich früher noch mit zu kämpfen hatte. Es ist jetzt nichts, was irgendwie vorbei ist, nur weil ich in ein paar Jahren 50 werde, aber es ist etwas, was schon, wo ich sagen würde, in eine gute Richtung geht, die mir mehr Freiheit und Frieden in meinem Leben gibt. Und das ist etwas, was ein Lebensstil der Buße schafft, dazu zu stehen, was ich tue. Und das ist das, was David hier mitten reinsetzt. Vers 18 und 20 sind mittendrin. Davor spricht er darüber, dass er sich wünscht, dass seine Worte auch wieder hergestellt werden, dass er Gott lobpreist mit seinen Worten, dass er auch verkündet den Gottlosen, was Gott getan hat. Das sagt er in Vers 15 und danach spricht er auch nochmal darüber, dass er sich wünscht, dass die Mauern von Jerusalem gebaut sind. Und so mittendrin ist diese Herzenshaltung, dieses zerbrochene Herz, das beides schafft, das richtige Reden und auch die richtigen Taten. Genau, noch ein kurzer Blick auf das richtige Reden. Vers 15, denn ich will die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Das ist genau das, was diese junge Frau auch erlebt hat, als die Mutter bekannt hat, wie sie den Teller gegen die Wand pfeffert. Dass wir anderen das zeigen können, damit auch sie umkehren können, damit auch sie das entdecken können und das zulassen können, diesen ehrlichen Blick mal in das eigene Herz. Und das Sünder zurückkehren, das ist auch die gute Botschaft, die wir haben für diese Welt. Wenn man mal überlegt, dass wir bis an die Enden der Erde gehen, würde keinen Sinn machen, wenn Sünde nicht ein reales Problem wäre. Wenn ich überzeugt bin, dass Sünde ein reales Problem ist, dann wünsche ich mir, dass auch andere Menschen davon hören und dass sie eine Chance haben auf eine echte Freiheit und Wiederherstellung. Vers 20 dann, also eben in der Mitte des Sandwich mit dem zerbrochenen Herzen, davor geht es nochmal um Lobpreis auch, dass David sich wünscht, dass der Lobpreis kommt und dann eben Vers 20, bau die Mauern Jerusalems. Da wendet sich David nochmal seinem Auftrag zu. Er ist jetzt nicht mehr damit beschäftigt, Sünde zu vertuschen. Das hat ihm wahrscheinlich ganz schön viel Energie gekostet. Sein Herz war hart. Es war auch furchtbar, was er gemacht hat. Er war sicher kein guter König mehr, weil er sehr mit sich selber beschäftigt war. Und hier dieser Wunsch, Vers 20, baue die Mauern Jerusalems neu. Du bitte um Gottes Hilfe, seinen Job gut zu machen und wieder ein guter König zu sein, sich auf das zu fokussieren, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat.
Ja, das war einmal ein Durchgang durch den Psalm 51 und vielleicht ist der es ja auch wert, dass ihr den nochmal mitnehmt in eure Zeit mit Gott und ihn einfach mal, dass eure Bereitschaft offen hinlegt, zu sagen, prüf mich, öffne mir die Augen, mach mein Herz weich, anzuerkennen, wo ich mich gegen dich, Gott, gestellt habe, wo ich nicht das Vertrauen in mir habe, dass du dich um die Dinge sorgen wirst, wonach mein Herz mich sehnt und ich mir angewöhnt habe, dafür selber zu sorgen. Ich habe auch gedacht, dass wir hier die Gelegenheit nutzen, auf diesen Psalm zu antworten. Ich glaube, dass sozusagen eine ausführliche Buße vielleicht in einen geschützteren Rahmen gehört als hier aufs Video. Aber vielleicht gelingt es uns trotzdem oder einigen von euch auszudrücken, ja, wir sind da miteinander unterwegs in einem Lebensstil der Buße. Und es ist auch ein Grund, den Psalm auszuteilen, um euch, die jetzt keine Bibel dabei haben oder auf dem Handy, eine Möglichkeit zu geben, da einzuhaken. Vielleicht gibt es einen Vers, der euch angesprochen hat und sagt, ohne alle Details nennen zu müssen, aber dieser Vers, den nehme ich für mich mit. Und warum nicht den jetzt auch gemeinsam beten und miteinander teilen in der Gebetsgemeinschaft. Ihr dürft natürlich auch frei formulieren oder auch in der Stille Gott diese Dinge bringen. Und dann würde ich nochmal den Abschluss machen oder uns anleiten, dass wir das Vaterunser gemeinsam beten. Da ist ja auch die Bitte um Vergebung und das Fernhalten von Sünde ein großes Anliegen. Lass uns beten.